Ja, wie der Thomas schon gesagt hat, wir sind gestern von der Freizeit zurückgekommen, Missionsfreizeit in der Schweiz zusammen mit unserer Partnermission, der Schweizer Allianzmission. Wir waren da 4 Referenten und das Thema war Reich Gottes. Das war richtig spannend. Ich habe noch nie so jetzt thematisch darüber gearbeitet. Immer mal wieder gestreift durch irgendeinen Bibeltext, aber nicht thematisch. Und ich fand es sehr bereichernd auch für mich, für uns, dass wir einfach mal das Thema ins Zentrum genommen haben. Zugrunde liegt ein Vers, wenn man da jetzt mit den Folien beginnen kann. Also die Überschrift, das Wesen des Reiches Gottes, das war ein Part, den ich ausarbeiten musste, speziell das Wesen, wir hatten verschiedene Themen. Und die Grundlage für uns alle war dieser Abschnitt hier, Lukas 17, 20 bis 21. Wann wird denn das Reich Gottes kommen, wollten die Pharisäer von Jesus wissen. Er antwortete ihnen, das Reich Gottes kann man nicht sehen, wie man ein irdisches Reich sieht. Niemand wird euch sagen können, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Das sind so Aussprüche, die wir gar nicht so einfach einordnen können. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ein kleiner Junge sagt, ich werde mal Bundeskanzler, dann klingt das anders, als wenn das ein 25-jähriger junger Mann sagt. Ne? Beim kleinen Jungen, da weiß man, ja, das ist so wie, ich werde mal Lokomotivführer oder sonst irgendwas. Aber beim 25-jährigen jungen Mann, da denkt man schon, ja, also der hat ja schon irgendwo eine Absicht da. Und das klingt aber trotzdem so, dass man einfach nichts davon sieht vielleicht. Gut, man vielleicht ein begabter Redner schon oder sowas. Aber man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Das klingt unwahrscheinlich. Das klingt irgendwie utopisch. Und mir scheint es so, dass das auch das Gefühl und die Überzeugung der Pharisäer war im Blick auf Jesus. Sie haben bei Jesus Dinge gesehen, der hat geheilt, der hat Menschen begeistert und so weiter. Aber sie haben nicht den Ansatz eines Reiches gesehen, einer Machtverschiebung, nichts Sichtbares, wo sie irgendwie dran festmachen konnten. Jetzt kommt das, was den Messias ausmacht, laut ihrem Verständnis vom Alten Testament. Nämlich, das Reich Gottes wird aufgerichtet. Wo ist es denn? Und ich frage mich, ob es uns manchmal nicht anders, nicht genau gleich geht wie den Pharisäern. Wo ist denn nun die Veränderung in meinem Leben, seit Jesus die Herrschaft übernommen hat? Wo merke ich denn, dass Gott in mein Leben eingreift? Das sind doch auch manchmal Fragen, die uns so kommen. Wo erfahre ich denn, dass er meine Gebete erhört? Manchmal erfahre ich es. Aber manchmal muss ich auch lange warten oder sehe gar nichts. Stecke in einer Situation, wo ich mich frage, wo ist er denn? Welchen Beweis habe ich denn, dass er meine Bedürfnisse wirklich kennt? Und so weiter. Das sind so Fragen, die kommen immer mal wieder. Als guter Christ macht man die vielleicht schnell wieder an die Seite. Das ist doch ungeistlich, wenn ich das denke. Aber so, es bohrt immer wieder in mir. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema hier beschäftigen, wo Jesus einfach so platt sagt, niemand wird euch sagen können, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Und dann sagt er eben etwas, was uns die Spur weist, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder andere Übersetzung, inwendig in euch. Es gibt da eine etwas hilfreiche Aufteilung. Nach rechts, ja. Gut, da kommt schon was. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder. Ja, genau, es funktioniert. In der MacArthur Studienbibel, wenn ihr die habt, dann findet ihr das da drin. Ich habe das mal rauskopiert hier. Da hat er das so zusammengestellt, die Gleichnisse über das Reich Gottes. Genau zu diesem Thema. Und es beginnt mit dieser Frage der Pharisäer. Und dann hat Jesus gelehrt in Gleichnissen, zum Reich Gottes. Seine Jünger haben ihn gefragt, warum redest du in Gleichnissen? Und da werden wir gleich noch drauf kommen, das ist wichtig, dass wir verstehen, warum Jesus in Gleichnissen geredet hat. Aber hier sehen wir zunächst einmal diese ganze Gleichnisaufteilung und da sehen wir, manche hat er zu den Volksmengen am See geredet und andere hat er nur zu den Jüngern geredet. Ich möchte mal zwei herausheben, die wir sehr gut kennen. Ich weiß nicht, muss ich hier oder was muss ich machen? Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, noch nicht so schnell. Das haben wir vor einiger Zeit vom Detlef gehört, eine sehr eindrückliche Predigt, sehr praktische Predigt. Und das ist ein Gleichnis, das hat Jesus ganz am Anfang gesagt und das hat er auch allen erklärt. Das war ihm wichtig, dass sie verstehen, was will das Wort Gottes bewirken und was kann es bewirken bei uns und wie soll es wirken bei uns. Ich war sehr dankbar für diese Impulse, die uns Detlef da weitergegeben hat. Dann hat er noch ein Gleichnis, jetzt muss man wieder weiter irgendwie, ich weiß nicht mit dem Ding, komme ich nicht zurecht, das Gleichnis vom Unkraut, das ist auch so ein Gleichnis, da hat er eine Erklärung dazu, die kommt später, aber dieses Gleichnis erklärt er nur den Jüngern, nicht den Volksmengen. Und dann kommen die Gleichnisse da unten, wenn man jetzt nochmal weiterklickt, habe ich zwei Gleichnisse hervorgehoben, die wir heute mal miteinander kurz angucken möchten. Das sind ganz kurze Gleichnisse. Das eine hat ein Vers, das andere hat zwei Verse. Und bei diesen Gleichnissen, da gibt es keine Erklärung. Das sind einfach nur Gleichnisse, die Jesus sagt. Ich möchte ganz kurz eine Einleitung zu Gleichnissen geben, damit wir da den Zugang ein bisschen bekommen. Wir alle kennen spezielle Redensarten. Das müssen wir wieder weiterdrücken. Und zwar bezeichnet man das so als Fachjargon oft. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel im Verwaltungsdeutsch, ich weiß nicht, kennt ihr das Wort Beälterung? Das ist Verwaltungsdeutsch, Beälterung. Also Beälterung. Das heißt Vermittlung einer Pflegefamilie für ein Kind. Im Verwaltungsdeutsch. Ne? Also Fachjargon, wenn, ich glaube, ihr habt es nicht gekannt. Gell? Das war irgendetwas, was schwierig ist für uns. Da brauchen wir einen Zugang, da müssen wir uns reinlesen. Oder im Druckerdeutsch gibt es so einen Ausdruck Augenpulver. Weiß jemand, was das ist? Das ist einfach eine besonders klein und eng gesetzte und damit schwer lesbare Schrift. Da sagen die Drucker halt Augenpulver dazu. Muss man auch wissen, kann man auch nicht so erraten. Oder in der Jugendsprache, da ist es ziemlich krass, ne, die ganzen Ausdrücke, die es da so gibt. Zum Beispiel Gammelfleischparty, weiß jemand, was es ist? Eine Party für über 30-Jährige, ja. Schrecklich, gell? So, da sieht man, wie die uns sehen. Dann die Sprache Kanaans, die ist uns schon ein bisschen näher, das ist aber auch so ein Fachjargon. Wenn jemand sagt, ich habe keine Freudigkeit, was meint er eigentlich damit? Ich habe keine Lust, ne? Oder? Mir fehlt die Freimütigkeit. Was möchte man dadurch ausdrücken? Wie? Feige. Ja, oder ich stimme dem nicht zu, ich traue mich nicht. Ja, genau, ich stimme dem nicht zu, ich traue mich nicht. Mir fehlt die Freimütigkeit. Gut, das sind alles so Redensarten, wo man einfach ein gewisses Insiderwissen dazu braucht, damit man das richtig versteht, was damit gemeint ist. Und im Prinzip gehören die Gleichnisse auch in diese Kategorie. Nicht so krass natürlich, aber sie gehören auch da rein, nur aus einem völlig anderen Hintergrund. Matthäus 13, 10 bis 16, warum sprichst du in Gleichnissen, fragen die Jünger. Die haben das gehört, was Jesus da sagt, und dann fragen sie sich, warum redest du in Gleichnissen? Ich lese es mal vor hier, die Verse 10 bis 16. Später kamen seine Jünger und fragten ihn, warum verwendest du solche Vergleiche, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, ihr könnt die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen, anderen sind sie verborgen. Denn wer schon viel versteht, dem wird die volle Erkenntnis geschenkt werden. Wer aber wenig versteht, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn obwohl sie Augen haben, erkennen sie nichts. Und obwohl sie Ohren haben, verstehen sie doch nichts. Und dann die nächste Seite, Vers 14. Damit erfüllt sich an ihnen, was Gott durch den Propheten Jesaja sagt. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Sie sehen, aber sie erkennen es nicht. Denn ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie wollen sich nicht ändern und umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen. Und der letzte Vers noch. Aber ihr könnt glücklich sein, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Das Wort Gleichnis heißt im Griechisch Parabole und bedeutet ein Vergleich von etwas, was wir aus unserem Leben, aus unserem Alltag, aus unserer Umgebung kennen, mit etwas, was wir nicht kennen und was Jesus mit den Geheimnissen des Reiches Gottes bezeichnet. Das kennen wir nicht. Das ist uns fremd. Und er vergleicht etwas aus unserem Leben mit dem, was wir nicht kennen. Welche sind die wiederkehrenden Begriffe in dieser Erklärung von Jesus hier in den Versen 12 bis 14? Die wollen wir nochmal angucken. Genau, und jetzt muss man so durchklicken. Dann kommt so eins nach dem anderen, wird so markiert. Also es geht da um viel Verstehen und volle Erkenntnis und wenig Verstehen und geringe Erkenntnis. Und sie haben Augen und sie erkennen nichts. Und sie haben Ohren und verstehen nichts. Und sie hören, aber sie verstehen es nicht. Und sie sehen, aber sie erkennen es nicht. Das sind die Dinge, die Jesus hier in diesem Text hervorhebt. Das heißt, wir können hören und trotzdem nicht verstehen. Und wir können sehen und trotzdem nicht erkennen. Ein wesentlicher Aspekt ist hier, die Welt von Gott her neu zu entdecken. Wer Gott von der Welt her entdecken will, von seinem Erfahrungshintergrund, von dem, was er gewohnt ist, wie er immer denkt und wie er erzogen worden ist und was man immer macht, der wird immer nur Zerrbilder Gottes entdecken und letztendlich nichts verstehen. Wenn wir versuchen wollen, Gott zu verstehen aus unserem eigenen Erkennen heraus, dann werden wir Gott nur in Zerrbildern entdecken und auch das, was er sagt, nicht richtig einordnen können für unser Leben. In den Gleichnissen, der nächste Folie, offenbart sich Gott denen, die bereit sind, ihr Bild von ihm korrigieren zu lassen. So steht es im Vers 12. Denn wer schon viel versteht, dem wird die volle Erkenntnis geschenkt werden. Wer aber wenig versteht, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Also wir werden, durch das, was er uns sagt, wird sein Bild von ihm korrigiert in unserem Verständnis von ihm. Und es ist ganz wichtig, dass wir da anfangen, dass wir bereit sind, wirklich Gott immer wieder neu zu entdecken in seinem Wort. Wir dürfen Gott nicht aus dem heraus entdecken, was wir über ihn denken oder was andere über ihn sagen oder was wir erfahren, sondern wir müssen es immer wieder korrigieren lassen von dem, was er uns sagt, wie er ist. Und dann im Vers 15, die nächste, die sich ändern, in den Gleichnissen offenbart sich Gott denen, die sich ändern und umkehren wollen. Vers 15, denn ihre Herzen sind hart und gleichgültig, sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nichts. Sie wollen sich nicht ändern und umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen. Und da liegt das Bedauern Gottes drin, wenn er das sagt. Ich kann Menschen nicht helfen, obwohl ich es will, weil sie nicht bereit sind, sich ändern zu lassen und umzukehren. Das fängt mit der Sicht von Gott an und das geht weiter mit dem, was Gott sagt. Tu das, dann wirst du erleben, wie dein Leben sich ändert und wie sich deine Umgebung ändert. Jesus redet von den Geheimnissen des Reiches Gottes und das griechische Wort dafür, für Geheimnis, ist Mysterion und bedeutet, dass es etwas ist, das für Außenstehende eben wirklich dunkel ist und unverständlich, für Eingeweihte aber ganz klar und deutlich. Und dadurch macht Jesus auch deutlich, und da kommen wir zum nächsten Spruch, der christliche Glaube kann nur von innen her verstanden werden. Nur wer Jesus Christus persönlich begegnet, kann ihn verstehen. Nur wer versucht, ich sage es jetzt einfach mal so, wer versucht, Christ zu sein, der kann begreifen, was Christsein heißt. Wenn ich mich mal da reinbegebe, mich mal auf das einlasse, wie Gott sagt, was ein Christ ist und wie er Christ wird. Nur Menschen, die bereit sind, Jünger Jesu zu werden, haben Zugang zu den Schätzen des christlichen Glaubens. Und das sagt Jesus hier den Pharisäern gegenüber, als sie ein Zeichen wieder fordern, dass er wirklich der Messias ist. Das sagt er zu ihnen einfach in Johannes 7,17. Will jemand seinen Willen tun, Gottes Willen, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also Jesus argumentiert hier nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern er sagt einfach nur, wenn du das tust, was ich sage, was Gott sagt, dann wirst du merken, ob ich aus mir selber rede oder ob das stimmt, was Gott sagt. Und damit sagt er uns eindeutig, den Zugang findest du erst durch das, dass du dem nachfolgst, umkehrst von dem, was ich sage, was falsch ist und tust, was ich dir sage. Dann merkst du, dass Gott Wahrheit ist und dass das, was er sagt, stimmt. Jetzt kommen wir zum ersten Gleichnis, der verborgene Schatz und die kostbare Perle, Matthäus 13, 44 bis 46. Also ganz kurze Verse, wir werden auch gar nicht so lang bei diesen Gleichnissen stehen bleiben, einfach mal so einen Eindruck bekommen, um was es geht. Dort steht, das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte, um mit ihm den Schatz zu erwerben. Das ist das erste Gleichnis, das er hier nennt, und das zweite hängt mit dem zusammen. Es gibt noch andere, aber wir beschränken uns auf diese beiden. Nochmal ein Vergleich, das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hält. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Ich möchte jetzt einfach mal anhand von ein paar Fragen durch diese zwei Gleichnisse durchgehen. Ich habe die auch aufgeschrieben. Die erste ist Vers 44. Was ist das Besondere an dem Mann und an dem, was er tut hier? Was ist das Besondere hier, wenn man den Vers 44 liest? Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Sagt einfach mal, was euch so auffällt. Wie? Genau, schlussendlich konzentriert er sich nur noch auf das eine. Ja. Was noch? Er investiert alles, genau. Was fällt euch noch auf? Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Er hat nicht aktiv gesucht. Ich fasse nochmal zusammen. Er findet den Schatz scheinbar zufällig. Ne? Er stolpert so quasi darüber beim Arbeiten. Und dann verbirgt er das ja, diesen Schatz wieder. Aber da steckt nicht das Verbergen im Zentrum, sondern die Befürchtung, er könnte es wieder verlieren irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und da ist plötzlich dann eine übermächtige Freude da, die ihn zu einer einmaligen Aktion in seinem Leben treibt, nämlich alles zu verkaufen, was er hat, um das zu bekommen. Das ist eigentlich eine total krasse Veränderung aller seiner Wertigkeiten, die da stattfindet. Er hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt dann plötzlich. Er hatte nachher nichts mehr, er hatte nur noch diesen Schatz. Und dieser Schatz, der verändert sein ganzes Leben, seine ganze Orientierung. Wir haben so Beispiele auch in der Bibel, die uns dieses Erlebnis oder diese Art der Begegnung Jesu auch zeigen. Zum Beispiel die Samariterin, die hat auch nicht gesucht, ne? Die kam an den Brunnen, hat Wasser geschöpft und dann kommt Jesus und bringt bei ihr was ins Leben hinein, das hat sie nie erwartet. Zeigt ihr die ganze Vergangenheit und dann sagt sie, das ist wirklich der Messias. Oder Paulus, ne, der war auf dem Weg, die Christen zu töten und dann plötzlich wird er blind geschlagen durch eine Stimme, die er hört, ich bin Jesus, den du verfolgst und so weiter. Das hat sein ganzes Leben verändert. Kerkermeister in Philippi, ne, das Erdbeben bei Mitternacht und die Furcht, jetzt bin ich erledigt. Und dann findet er zu Jesus. Solche Begegnungen. Das haben wir, können wir mit dem ersten Gleichnis ein Stück weit in Verbindung bringen. Die zweite Frage hier, Vers 45 bis 46, zu diesem Perlenhändler, was kennzeichnet diesen Kaufmann im Vergleich zu dem Mann im Vers 44? Dürfte jetzt noch ein bisschen leichter sein. Was meint ihr? Der hat gesucht, genau. Was fällt noch auf? Wie? Er kaufte die Perle selbst. Genau. Ja, genau. Direkter Kauf. Und was ist bei ihm auch gleich wie beim anderen? Verkauft alles. Ne? Es ist alles auf eine Karte. Genau. Genau, also er sucht gezielt, er investiert Zeit, Kraft und Geld, um etwas ganz Besonderes zu finden. Und schlussendlich findet er das, was er gesucht hat, aber in einer Art, wie er es nicht erwartet hat, eine Perle von unschätzbarem Wert, so dass er die Konsequenz zieht und wieder alles auf eine Karte setzt. Und wenn wir hier nach Beispielen in der Bibel schauen, dann sehen wir zum Beispiel Cornelius in der Apostelgeschichte 10, da war das Suchen da und da hat Gott geantwortet. Oder Lydia in Apostelgeschichte 16, da war auch schon Vorbereitung da, Suchen da und Gott hat geantwortet. Dritte Frage jetzt, worin besteht Übereinstimmung? Und da kann man gleich die vierte dazu nehmen. Wo ist der Unterschied? Wo unterscheiden Sie sich? Was würdet ihr sagen, wo besteht Übereinstimmung? Verkauft alles, genau. Und erwirbt das Kostbarste, das sie je gehabt haben. Und worin besteht der Unterschied? Wir haben es vorher gesagt, genau, das wird, der eine sucht aktiv und der andere stolpert quasi darüber. Und so können wir das auch im tatsächlichen Leben immer wieder merken. Und ich finde, da wird die Gnade Gottes so groß, ne? Dass er sowohl auf das aktive Suchen als auch auf das einfach darüber stolpern in unserem Leben achtet, dass es ihm wichtig ist, dass wir mal irgendwann darüber stolpern und dass er dann da ist und dass er genau weiß, was er in dem Moment machen muss, damit er uns anreizen kann, auch dort abzuholen. Und dann die fünfte Frage, was für eine Bedeutung hat Suchen und Finden bei Gott? Was meint ihr, was für eine Bedeutung hat dieses Suchen und das Finden bei Gott? Ja, aber jetzt im Blick auf Gott, was bedeutet es auf Gott bezogen? Genau, genau. Es geht um eine richtig massive Entscheidung, die stattfinden muss. Das Reich Gottes ist das allergrößte Geschenk, das bringt hier Jesus zum Ausdruck durch diese Gleichnisse. Und es kann nicht verdient werden. Es ist eine Suche und es ist einfach zufällig, dass die Leute dann das wirklich finden. Im Anführungsstrichen, von Gott her ist nicht zufällig, aber vom Mensch her gesehen. Und wenn dieses Geschenk in unser Blickfeld kommt, wenn uns Gott damit konfrontiert, ob durch aktives Suchen oder darüber stolpern, dann fordert es eine gewaltige Entscheidung von uns. Das wird hier ganz deutlich ausgedrückt. Alles oder nichts. Wie Jesus das auch in seinen Erklärungen bringt für die Gleichnisse, dort hat er das ganz klar betont. Entweder du gewinnst das alles und du verstehst alles nachher und du bekommst den Zugang. Oder du verlierst alles, du verstehst nichts mehr. Paulus hat dies ja zutiefst erlebt und praktiziert und ganz radikal umgesetzt. In Philipper 3,7 sagt er, ich habe das jetzt nicht auf der Folie, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, alles was vorher war, das bedeutet nichts mehr für mich. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe und ich gehe auf die Auferstehung der Toten zu. Das Reich Gottes ist mitten unter euch oder inwendig in euch, sagt Jesus. Wenn das Reich Gottes in meinem Leben greift, dann zielt es zunächst auf zwei Hauptbereiche und die möchte ich jetzt einfach noch mit uns anschauen. Das erste ist die Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Die Pharisäer erwarteten eine gewaltige Umwälzung der Machtverhältnisse. So wie wir auch oft denken, wenn diese oder jene Dinge anders wären in meinem Leben, dann ginge es mir besser. Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklicher, dann hätte ich mehr Sicherheit und so weiter. Das liegt uns sehr nahe. Ich merke das auch. So ein Bankkonto, das gedeckt ist, das hat bei uns immer ein Wohlbehagen verursacht, im Gegensatz zum Gegenteil. Wenn der oder jener nicht in der Gemeinde oder im Team wäre, dann ginge alles besser. Das ist auch so ein Denken. Wir haben viele Teams, die immer wieder in enorme Schwierigkeiten hineinkommen durch Konflikte unter denen, die Teil des Teams sind. Und diese Konflikte, die lähmen alles. Und manchmal denkt man wirklich so, wenn der nicht im Team wäre, dann liefe alles besser. Das ist aber unsere menschliche Sicht. Oder wenn die Verhältnisse in dieser Kultur oder da, wo wir arbeiten, unter den Afrikanern, wenn das nicht so chaotisch wäre, dann gäbe es viel stabilere Kirchen und Christen. Das ist manchmal so das Denken der Missionsleiter vielleicht und der Missionare. Aber genau dort lag das Problem der Pharisäer und liegt es auch oft bei uns. Ich habe da so einen klugen Spruch gefunden eine Interpretation von dem Eichhorn, dem Theologen Eichhorn. Der hat es sehr treffend zusammengefasst. Der Mensch in seiner natürlichen Blindheit sehnt sich nach besseren Zuständen, nicht aber nach Besserung des Herzens. Er strebt neue Verhältnisse, nicht aber einen neuen Sinn an. Gott hat durch die Propheten beides verheißen, die Königsherrschaft seines Gesalbten und mit ihm seines Volkes und eine gründliche innere Umwandlung, Reinigung und Erneuerung. Ich möchte von den vielen Stellen im Neuen Testament und im Alten Testament eine herausgreifen, die das auch zentral beschreibt. Jesaja 31, 33 bis 34 habe ich jetzt auch nicht auf der Folie, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihr Herz schreiben und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Gott hat ein Werk angefangen, indem er etwas in uns hineinschreibt, was sich nicht mehr auslöschen lässt, indem er angefangen hat, uns anzubieten, ich vergebe dir alle deine Missetaten, alles, was du falsch gemacht hast und falsch machst, weil das ja dauert bis an unser Lebensende, ich vergebe dir das, ich gebe dir eine Grundlage, damit das sich realisieren kann vom Reich Gottes in dir, was ich vorhabe. Und damit legt Gott zunächst einmal einen festen Grund seiner Königsherrschaft. Er baut sie nicht irgendwo in einen Sumpf, wo noch viel Ungeklärtheiten sind und Dinge sind, die nicht kein festes Fundament haben, sondern er baut sie auf einen festen Grund und sein fester Grund ist seine Vergebung und seine Barmherzigkeit, wofür du aber nur den Zugang findest, wenn du sie annimmst, wenn du sie akzeptierst für dein Leben. Und tief in uns drin schafft er dann das neue Wesen, das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da fängt Gott an, Nicht in der Änderung der äußeren Verhältnisse, nicht indem alles besser wird bei uns in unserem Leben, sondern indem er in uns drin anfängt zu wirken und uns zu verändern. Und erst dann lässt er auch nach außen sein Reich sichtbar werden. Das Reich Gottes wächst also von innen heraus. Es ist ein Prozess, der zunächst einmal von außen nicht unbedingt beobachtet werden kann. Also manchmal, wenn jemand zum Glauben kommt, der wirklich richtig krass anders war vorher, auch äußerlich vielleicht, total ungepflegt und nachher wird er Christ und dann ist er gepflegt, du erkennst ihn kaum wieder, dann sieht man das. Aber sonst, wenn Gott in dein Leben hineintritt, dir deine Sünde vergibt und beginnt, dich zu verändern, da sieht man nach außen noch nicht sehr viel. Es ist ein Prozess, der von innen nach außen geht. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, sagte Jesus zu den Pharisäern. Aber es wächst dieser großen Gottesoffenbarung entgegen, die dann schlussendlich für die gesamte Menschheit sichtbar wird, wenn Jesus für alle sichtbar wiederkommt. Dann wird sein Reich sichtbar. Und dann sind da schon ganz viele Menschen von ihm verändert worden und neu gemacht worden und haben auch schon ganz viel in der Gesellschaft verändert. Dann der zweite Punkt, der mir heute in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ist die Veränderung meiner Orientierung. Ein entscheidender Punkt, damit das Reich Gottes bei mir Wirklichkeit wird, ist die Veränderung meiner Orientierung. Und damit geht es um meine Herzensausrichtung, um die Ausrichtung meiner Sinne. Was ist mein Bestreben? Wo stecke ich meine Energie rein? Und dafür gibt es im Griechischen einen Begriff, der ist wie ein Schlüssel, das Zeteo, das Suchen. Wenn man diesem Begriff mal nachgeht im Neuen Testament, dann merkt man, da steckt sehr viel drin, was uns weiterhilft, um das richtig einzuordnen. Es geht um ein sorgfältiges, ein tatkräftiges, ein zielstrebiges Suchen und Nachforschen. Dieses Wort wird zum Beispiel benutzt, um zu beschreiben, wie der Menschensohn gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Lukas 19,10. Und wir wissen, was hat es dem Menschensohn gekostet, diese Suche? Er hat alles investiert, um diese Suche zur Vollendung zu bringen. Er hat sein Leben investiert dafür, um zu finden. Dafür wird dieses Wort Suchen verwendet. Dann, wie ein Hirte, der alles tut, um sein verirrtes Schaf wiederzufinden. Der lässt 99 zurück und sucht das eine. Oder dann in den Gleichnissen. Lukas 15,8 ist noch ein anderes Gleichnis von der Frau, die nach der verlorenen Münze sucht. Die macht auch alles, damit sie diese verlorene Münze wiederfindet. Oder wie der Händler, der Perlenhändler, der diese kostbare Perle sucht und dann alles andere weglässt. Kolosser 3,1-2 bringt die verschiedenen Facetten dieser Suche auf einen Nenner. Da steht: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also hier haben wir eine ganz klare Definition von Paulus, wo, in welche Richtung unsere Suche gehen soll, in welche Richtung unsere Orientierung gehen soll. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das klingt zunächst mal so abgehoben, weltfremd, außerirdisch, irgendwie das, was droben ist. Ne, das hat irgendwie wenig mit dem zu tun, wo drin ich lebe. Da kann ich so schnell nichts damit anfangen. Das ist es aber für Gott nicht, weil sein Reich eben nicht von dieser Welt ist. Und damit sagt er auch eindeutig, du musst wirklich was ganz Neues bei dir entstehen lassen in deinem Denken. Du kannst nicht immer von dem ausgehen, in dem du lebst und an dem Gott festmachen. Du kannst nicht von dem, wie du Gott erlebst, dir ein Bild prägen, wer Gott ist. Sondern du musst immer wieder bereit sein, Gott reden zu lassen, wie er ist, damit du ihn erfährst. Und das möchte er bei uns herausfordern, dass wir nicht an unserer menschlichen Wirklichkeit hängen bleiben und stehen bleiben. Aus Gottes Sicht ist die Wirklichkeit anders. Unsere Sinne sind so sehr auf die Erde und auf das Sichtbare ausgerichtet, dass es uns immer wieder ungemein schwer fällt, mit Gottes Eingreifen und seinen überirdischen Möglichkeiten zu rechnen. Wir hängen so stark an dem, was wir sehen und was vor uns steht. Ich merke das immer wieder und ich glaube, ich lerne es bis an mein Lebensende nicht so, dass ich sagen kann, ich habe das im Griff, sondern ich stehe immer wieder vor den Problemen da und denke, ich sehe keine Lösung, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich kann mir es nicht vorstellen. Und dann kommt Hoffnungslosigkeit, dann kommt Kleinglaube, dann kommt der Kampf, ich sollte eigentlich glauben und ich kann es nicht richtig und so weiter. Das hängt mit dem zusammen, dass es einfach für uns das Loslassen unserer erlebten Wirklichkeit unheimlich schwer ist. Aber darauf zielt Gott genau ab. Jesus möchte, dass du zum Staunen kommst über seine unendlichen Möglichkeiten. Und das ist ein Punkt, der uns immer wieder enorm herausfordert. Ich habe das schon mal vor einiger Zeit in der Predigt gesagt. Ich sage diese zwei Dinge nochmal, weil ich denke, das ist einfach so wichtig. Wenn bei uns etwas eintritt, was uns beschäftigt und belastet, wie gehe ich dann damit um? Was ist mein erster Schritt? Konzentriere ich meine Gedanken, meine Kräfte zuerst auf Gott und sein Eingreifen und packe dann erst die Dinge an, die ich als Lösungsmöglichkeit erkenne? Das heißt, gehe ich dann den Punkt hin zu Gott und sage, Herr, ich brauche jetzt ganz, ganz stark deine Ermutigung und deine Gedanken, um in dieser Situation jetzt innerlich den richtigen Weg zu gehen. Oder mache ich es wie immer? Ich muss sagen, bei mir auch, wie meistens. Ich setze mein momentanes Erkennen zum Maßstab, versuche alles, was ich kann, um eine Lösung herbeizuführen. Da geht es dann los. Ich habe schon die und die Gedanken, wie ich das anpacken könnte und die Register ziehe ich dann, die und die Connections habe ich, die ich dann benutzen könnte und so. Und erst, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn vielleicht schon eine ziemlich verfahrene Situation entstanden ist, weil ich schon Entscheidungen getroffen habe, ohne dass Gott irgendwas mitreden konnte, erst wenn ich merke, es geht nicht mehr weiter, dann schreie ich Gott, hilf mir. Und dann möchte ich, dass er möglichst gleich hilft und bin enttäuscht, wenn er es nicht tut. Ich möchte behaupten, wir kommen oft erst zu Jesus, wenn es schon fast zu spät ist. Oft sind da schon so viele Dinge gelaufen und dann, wenn ich nicht mehr kann, dann komme ich zu Jesus. Und deshalb ist die Beziehung zu dem, der droben ist, Jesus, ein absolutes Basic. Ich muss an meiner Beziehung zu Jesus arbeiten, jeden Tag wieder neu. Und das ist das Interessante hier auch. Da kann man den nächsten Satz noch dazu machen. Es ist ein wesentliches Element, damit das Reich Gottes überhaupt bei mir Gestalt gewinnt. Und das Interessante jetzt bei diesem Begriff Zeteo, den wir vorher erwähnt haben, das Suchen, das biblische Suchen und Trachten, das drückt einen fortlaufenden Vorgang aus. Ein fortlaufender Vorgang. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass wir in diesem Leben hier als Christen einen Stand erreichen, der nicht mehr wackelt. 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meine, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Vielleicht kommen uns die älteren Christen so immer wieder als gereifte Christen vor, vor allem wenn man nicht so engere Berührungspunkte hat, dann hat man manchmal so Idealbilder. Und ich weiß noch gut, ich habe das wahrscheinlich auch schon mal erzählt, als ich ein junger Christ war, da wurde ich mal von einem, den ich so richtig als Vorbild hatte, so richtig massiv enttäuscht. Und bei mir hat mein Glaube angefangen zu wackeln, ganz massiv zu wackeln, weil ich nie gedacht habe, dass diese Person sowas tut. Und damit möchte ich einfach nur sagen, wenn ihr hier auch in der Gemeinde Leute habt, zu denen ihr aufschaut, passt auf, das sind keine Heiligen, in dem Sinn, wie wir sie denken, dass die nie mehr Fehler machen. Sondern wir sind alle auf dem Punkt, immer wieder mal zu stürzen und zu wackeln. Die Bibel weist uns darauf hin, pass auf, wer steht, dass er nicht falle. Du stehst nicht auf dir, du stehst nicht auf deinem, was du erreicht hast und so, sondern du stehst auf Jesus immer wieder. Und auf Jesus musst du stehen bleiben und wenn du mal nicht auf Jesus stehst, dann kippst du automatisch irgendwo runter. Wir werden auf den T täglichen Kampf unseres Glaubens damit hingewiesen. Es geht jeden Tag darum, dass ich mit Jesus lebe. Wenn ich es gestern gemacht habe, dann war das schön, aber ich muss heute auch wieder mit Jesus leben. Matthäus 6, 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, jeden Tag genügt seine eigene Plage. Warum sagt das Jesus so? Ich hätte auch sagen können, sorg dich nicht für den Morgen, ich sorge dafür. Sei einfach, vertrau mir einfach. Aber er sagt einfach, jeder Tag hat seine Plage. Und was ist die Plage? Dass du den Kampf des Glaubens führen musst. Heute wieder. Wenn du es gestern gewonnen hast, dann sei dankbar dafür, aber das heißt nicht, dass du ihn heute gewinnst. Wir werden sehr klar darauf hingewiesen, in welche Richtung wir unsere Kraft investieren sollen. Auf die Dinge, die außerhalb unserer Realität liegen, auf das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Und damit auf die irdische Verlorenheit, damit wir auf die irdische Verlorenheit überhaupt einen Einfluss haben. Das ist das, auf was wir uns konzentrieren sollen. Ich habe ein Zitat von C.S. Lewis gefunden, das zu diesem nach droben schauen, trachten nach dem, was droben ist, sehr gut passt. Er schreibt da in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, gerade die Christen taten am meisten für das Diesseits, die sich am eingehendsten mit dem Jenseits beschäftigten. Die Apostel, die mit der Bekehrung des römischen Imperiums begonnen, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die englischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen, sie alle drückten der Welt ihren Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits ausgerichtet war, auf Jesus, auf das Leben mit ihm. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Wenn ich nicht nach dem auf das orientiert bin, was Jesus sagt, was er mir immer wieder einimpfen möchte, dann geht mir das hier verloren, was ich hier habe. Dann breche ich nicht durch zum Einfluss des Reiches Gottes in dieser Welt und in mir selber. Und dazu passt dann auch ein Bericht von Maren Katz. Ich habe da unser neues Geht hin schon mal auf die Folie gemacht. Das ist noch nicht erschienen, das ist gerade im Druck. Und da ist ein Bericht von der Maren drin. Die war als Ergotherapeutin in Meskin in einem Krankenhaus in Kamerun. Und ich lese das euch einfach mal vor. Das passt einfach so gut zu dem, was Gott tun kann und was er immer wieder tut. Das Thema unseres Geht hin ist, er hört. Und dazu passt es dann auch, was sie da schreibt. Man sagt immer so leicht weg, nobody is perfect. Niemand ist perfekt. Und solange es nur einen selber betrifft, kann man meist sogar noch drüber lachen. Doch kennt ihr das Gefühl, jemandem anderen durch einen unbedachten Fehler großen Schaden zugefügt zu haben und es nicht mehr rückgängig machen zu können? Zum Beispiel, wenn ein kleines Mädchen wegen meiner Unachtsamkeit seinen Finger verliert. Doch trotz oder gerade wegen unserer Unzulänglichkeiten haben wir einen großen Gott und er ist vollkommen und kein Ding ist ihm unmöglich. Die 7-jährige Maifiki heißt sie, ja, die man hier auf dem Bild sieht, war vor einigen Monaten auf den Arm gestürzt, hatte dadurch große Schmerzen und konnte ihn nicht mehr richtig bewegen. Ihr Vater brachte sie deshalb, wie in Kamerun üblich, erstmal zum traditionellen Heiler im Dorf. Dieser zog und zerrte drum herum, band ein paar Stöcke und Amulette drum und schickte sie mit dem Versprechen auf Heilung wieder weg. Doch statt, dass ihre Hand wieder funktionierte, streifte das Handgelenk und die Finger in einer gebeugten Haltung immer mehr ein. So brachte sie ihr Vater ins Krankenhaus nach Meskin. Der Arzt ließ ein Röntgenbild machen und schickte sie damit gleich zu mir in die Physioergotherapie. Wie vermutet, der Arm war gebrochen gewesen und dabei wurde wohl auch der Nerv geschädigt. Ich hielt Rücksprache mit dem Chirurgen, doch der meinte, man könne es nicht operieren, sondern ich solle es mit Schienen und Handtraining versuchen. Gesagt, getan. Ich machte mit ihr Übungen, bewegte und dehnte die kleinen Fingerchen. Es war Freitag und wir hatten in dieser einen Therapiestunde schon eine deutliche Verbesserung erreicht. Damit das alles nicht übers Wochenende wieder verloren geht, nahm ich eine vorgefertigte Metallhandschiene und passte sie so gut es ging an ihre Hand an und stabilisierte das Ganze mit einer elastischen Binde, die ich drumherum wickelte. Mir kam noch kurz der Gedanke, ob das Ganze nicht eventuell zu fest ist, falls sich die Binde mit der Zeit noch mehr zusammenzieht und außerdem die Hitze. Doch nach dem Motto, viel hilft viel, beließ ich es dabei und beauftragte den Vater, die Schiene jeden Tag zu kontrollieren, ob sie einschneidet und notfalls zu lockern oder ganz wegzumachen, wenn das Blut nicht gut durchfließt und das Mädchen Kribbeln in den Fingern spürt. Am Montag soll sie wiederkommen. Und sie kamen wieder. Schon als sie mir ihren Arm hinstreckte, fing mein Herz vor Angst an zu klopfen. Ich sah, wie die Schiene verrutscht war, am Unterarm einschnürte und die Finger kohlrabend schwarz waren. Als ich ihn aus der Schiene herausgewickelt hatte, bestätigte sich mein Verdacht. Die Blutzirkulation war wohl 3 Tage lang abgedrückt und die meisten Fingerspitzen, vor allem der kleinste, war schwarz, verschrumpelt und tot. Und ganz ehrlich, ich hätte es wissen müssen. Ich kannte die afrikanische Kultur mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ein einfacher Dorfbewohner niemals die Arbeit der Weißen anfassen würde und ihm meist auch jegliche medizinischen Grundkenntnisse fehlen. Mir war zum Heulen zumute und in meinem Kopf kreiste nur ein Gebet: Oh Gott, hilf mir. Du bist allmächtig und gnädig. Jesus, in der Bibel steht, wie du die verdorrte Hand eines Mannes wieder zum Leben erweckt hast. Und jetzt bitte ich dich von ganzem Herzen, auch hier ein Wunder zu tun und die Finger dieses Mädchens zu heilen. Ich brachte Maifiki täglich zu den Ärzten und Chirurgen, ließ Verbände machen, da die Fingerspitze anfing zu nässen, und unter ständigem Gebet und Flehen massierte und bewegte ich die Finger durch. Und er hörte mein Gebet. Nach 5 Tagen wandelte sich das anfangs sorgenvoll zweifelnde Gesicht des Chirurgen in ein erstauntes. Mir fiel ein ganzer Fels vom Herzen, als er sagte: Keine Sorgen, Maren, der Finger hat sich irgendwie wieder erholt. Das da vorne ist nur noch tote Haut, die bald abfallen wird, und alles wird wieder gut werden. Die Missionarin und Physiotherapeutin Carrie, die mit mir mitgefiebert und gebetet hatte, umarmte mich mit einem strahlenden: God is good, Maren. Und es stimmte: Nobody is perfect but the Lord our God. Niemand ist perfekt, nur der Herr, unser Gott. Da durfte sie einfach erleben, was Gottes Möglichkeiten sind. Nicht unsere, aber Gott kann das machen. Gott hätte dafür sorgen können, dass es gar nicht erst so weit gekommen wäre mit dem Finger des Mädchens. Aber scheinbar hatte Gott etwas anderes vor. Er wollte der Familie, dem Chirurgen und der Maren deutlich machen, dass sein Reich mitten unter uns ist. Dass das Suchen und Trachten von Maren nach seinem Eingreifen in unsere verfahrene Lebenssituation von ihm ernst genommen und gehört wird. Das sind jetzt ganz spezielle Erlebnisse. Die kann man nicht standardisieren und sagen, dass Gott es immer macht. Und da liegt die Gefahr, dass wir nicht damit rechnen, dass wir nicht zu Gott kommen und sagen: Herr, ich habe ein Riesenproblem und ich möchte, dass du dich da drin zeigst, dass du eine Lösung schaffst, die ich mir nicht vorstellen kann. Mir fällt es vielleicht viel leichter, diese Geschichte zu lesen und sie zu glauben, als dass Gott in meinem Leben irgendwo mein Problem löst oder die Dinge anpackt, die bei mir eine richtige Not machen. Da liegt die Herausforderung. Gott möchte, dass wir von seinem Reich her denken, dass wir damit rechnen, dass er Dinge tun kann, die wir uns nicht vorstellen können. Das möchte er. Nicht in einer Art und Weise, dass ich immer gesund bleibe. Irgendwann sterbe ich sowieso. Irgendwann muss jeder Mensch krank werden und sterben. Aber Gott kann trotzdem eingreifen. Und ich kann trotzdem damit rechnen, dass er in meinem Leben wirklich da ist und weiß, was ich brauche. Und das ist das, was die Bibel uns immer wieder sagt. Glaub, dass er genau weiß, was du brauchst. Und dass nichts über dein Vermögen hinausgeht, was kommt. Glaub das. Und glaub nicht das, was die Welt sagt oder was deine innere Stimme sagt oder dein Herz dir sagt in dem Moment, das ungläubig ist. Sondern glaub das, was er sagt. Und das ist die tägliche Herausforderung. Erstens, ich wiederhole es nochmal, die Befreiung von der Herrschaft der Sünde durch einen Gott, dessen Barmherzigkeit kein Ende hat und der weiß, dass wie wir ausgerichtet sind und auch da barmherzig ist, dass er uns immer wieder hilft, die Schritte zu tun, zu dieser Unsichtbarkeit seines Reiches und trotzdem damit zu rechnen. Und dann das Zweite, die Veränderung meiner Orientierung durch das Wesen des Reiches Gottes, dass unsere menschliche Realitätswahrnehmung ständig durchdringt und in Frage stellt. Lassen wir uns das immer wieder geschehen von Gott her, dass er das in Frage stellen darf und dass er mir vor mir steht als der Gott, der sein Reich in mir und in dieser Welt baut, unsichtbar zunächst.